Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Markus Wolf, herzlich willkommen.
Braucht Deutschland noch eine Bank, die einfach so weitermacht?
Eine Frau joggt durch das Frankfurter Bankenviertel, joggt vorbei an den Baustellen, an Frachtschiffen und kommt am Ende an ihrem Arbeitsplatz an der Commerzbankzentrale. Mit diesem Werbespot von 2012 hat die Commerzbank ihr Image aus Finanzkrisenzeiten überarbeiten wollen. Und jetzt wird wieder die Zeit der Finanzkrise zum Thema bei der Commerzbank. Denn seit der Bund vor 2 Wochen Teile seiner Aktienpakete verkauft hat, die er damals in der Finanzkrisenzeit gekauft hat, scheint die Commerzbank Ziel einer feindlichen Übernahme geworden zu sein. Oder ist es doch eine freundliche Übernahme? In jedem Fall ein Übernahmeversuch, den die italienische Großbank UniCredit da aktuell versucht voranzutreiben. Das ist unser Hauptthema heute. Außerdem schauen wir auf die Stimmung in der deutschen Wirtschaft und auf die Digitalisierung in deutschen Büros. All das ist Thema bei Wirtschaft am Mittag, heute am 24. September 2024. Und wir gehen direkt in die Stadt, in der die Commerzbank ihre Zentrale hat, nach Frankfurt zu Mischa Erhardt. Mischa, der Betriebsrat der Commerzbank, hat sich jetzt zu den Übernahmeofferten der UniCredit geäußert und ist vermutlich not amused.
Nee, das ist er überhaupt nicht. Ich stehe hier mitten in der Innenstadt vor dem Commerzbankgebäude. Da hat eben Stefan Dittmann, das ist der Verdi-Sitz für Verdi im Aufsichtsrat, der hat eben gesprochen. Da zeigt sich die Belegschaft sehr kampfbereit, ist komplett gegen eine Übernahme durch die UniCredit, halten das für einen aggressiven Schritt, der völlig unangemessen sei. Und der Chef der UniCredit, Andrea Ochsell, würde auf eine sehr kämpferische Belegschaft treffen. Ich habe dann auch natürlich gefragt, was denn das konkret heißen könnte. Und dann sagte er eben, naja, wir werden uns auf die Hinterbeine stellen. Wir werden versuchen, Kunden zu mobilisieren, dass die sich gegen eine Übernahme aussprechen. Das hat TUI zum Beispiel ja auch schon getan. Die Belegschaft will sich dagegen sperren und so gut wie möglich Widerstand leisten. Und man ruft natürlich auch die Bundesregierung auf, die ja quasi mit ihrem Verkauf der Anteile, die sie hatte, durch die Staatsrettung der Commerzbank im Jahr 2009 nach der Krise, dass der Bund sich positionieren soll und das eben auch verhindern soll.
Und jetzt ist ja trotzdem die Frage, was die Arbeitnehmerseite dann als Alternative vielleicht vorhat. Was schwebt denen da vor?
Also man will auf jeden Fall eigenständig bleiben. Man sieht sich als Finanzierer vor allem des deutschen Mittelstandes und diese Position sieht man dann in Gefahr, weil dann eben auch die Entscheidungen in Mailand getroffen würden, ob man dann eben hier einen Kredit kriegt oder nicht. Das ist die Befürchtung. Man hat sich auch sehr, sehr stark schon umstrukturiert in den vergangenen Jahren. Mit Erfolg, muss man sagen. Im ersten Halbjahr hat die Bank 2 Milliarden Euro ungefähr Gewinn operativ gemacht. Das ist ja das Ergebnis und das Resultat einer sehr, sehr erfolgreichen Restrukturierung dieser Bank, Umbau, auch mit Stellenabbau verbunden. Und da ist die Belegschaft natürlich jetzt schon leitgeprüft und sagt, jetzt wollen wir doch endlich mal Ruhe haben und nicht nach dieser anstrengenden Zeit, wo wir natürlich auch viele Zugeständnisse machen müssen, schon wieder in die nächste, ja, aus deren Sicht Katastrophe reinsteuern. Wer das Steuer rumgerissen hat bei der Commerzbank erfolgreich, ist Manfred Knof, der jetzige Vorstandschef. Der hat aber pikanterweise mit dem Einstieg der UniCredit fast zeitgleich seinen Rücktritt bekannt gegeben, beziehungsweise gesagt, dass er seinen Vertrag nicht weiter verlängern will. Da ist jetzt im Moment, findet eine Sitzung statt, da berät man die weitere Strategie. Und genau, das ist eben heute natürlich noch das weiterführende Thema.
Genau, diese Strategiesitzung des Vorstands und des Aufsichtsrats, die ist ja unabhängig jetzt von den ganzen Übernahmeversuchen eigentlich schon terminiert worden. Aber weiß man da schon etwas, was da jetzt besprochen wird, auch das Personaltableau betreffend?
Nein, also da ist bis jetzt noch nichts nach außen gedrungen. Man rechnet vielleicht damit, dass heute noch eine kleine Meldung kommt. Wahrscheinlich aber eher nicht, weil die Sitzung geht noch inklusive bis morgen und dann tagt auch der Aufsichtsrat. Ich erwarte aber, dass die Finanzchefin derzeit, Bettina Orlopp, das Ruder übernehmen wird. Denn wenn ein Chef gesagt hat, er wird den Vertrag nicht verlängern und in einem Jahr gehen, dann wird man das in so einer Krisensituation versuchen, denke ich, vorzuziehen, damit man auch gute Entscheidungen treffen kann.
Vielen Dank für die Einschätzung aus Frankfurt, Mischa. Und wir können jetzt noch mal ein wenig rauszoomen, thematisch zumindest, beziehungsweise wir bleiben örtlich in derselben Stadt, nämlich in Frankfurt an der Börse. Jan Plate ist uns jetzt zugeschaltet. Diese geplante Übernahme, Jan, scheint nicht überall Freude auszulösen. Wir hören viel von freundlicher Übernahme und von feindlicher Übernahme. Tauchen wir mal tiefer ein mit Ihnen und Ihrem Gesprächspartner. Steht der Commerzbank eine feindliche Übernahme ins Haus?
Ja, das Börsengespräch mit Jan-Peter Kranen, Senior Fellow beim Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung. Danke, dass Sie live hierher gekommen sind. Und wir wollen doch erst noch mal an das Gespräch mit Mischa Erhardt anknüpfen. Die Mitarbeiter und die Gewerkschaft, die warnen nach der Übernahme der Hypo-Vereinsbank durch die UniCredit vor einer Übernahme der Commerzbank. Können Sie da die Sorgen der Mitarbeiter nicht nachvollziehen?
Naja, nachvollziehen kann man schon, dass für die Mitarbeiter einiges an Veränderungen ansteht. Aber man darf nicht vergessen, dass auch ohne eine Übernahme für eine Bank wie die Commerzbank die Zeiten immer noch auf Restrukturierung stehen und auch dort ein starker Druck entstehen würde, selbst wenn es nicht zu einer Übernahme käme.
Wie sieht's aus? Mancher sagt, der Bund habe in seiner Auktion seine Anteile zu billig an die UniCredit verscherbelt und hat da zu leichtgläubig und dilettantisch gehandelt. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich nicht so. Ich denke, die Bundesregierung hat ja genau den höchstmöglichen Preis genommen und dafür ein Paket abgegeben, aber längst nicht alles. Also sie hat das geschickt in verschiedenen Tranchen gemacht. Wenn man auf Erlösmaximierung zielt, würde man warten, wie der Markt auf diese ersten Kaufaktionen seitens UniCredit reagiert. Er hat sehr gut reagiert. Der Kurs ist sehr stark hochgegangen mit dem klaren Signal der Märkte. Hier gibt es ein Entwicklungspotenzial, vielleicht in Richtung einer europäischen Großbank, von denen es perspektivisch mehrere in Europa geben wird. Jedenfalls ist das die Hoffnung derer, die an einen integrierten europäischen Bankenmarkt glauben. Und auf diesem Weg ist jetzt Commerzbank möglicherweise einer der ersten, die dabei sind.
Wobei man sehen muss, wenn es jetzt eine unfreundliche Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit wäre, wären das ja nicht unbedingt gute Voraussetzungen, wenn es von Anfang an da schon so sehr knirscht sozusagen.
Ja, ich würde es unfreundlich, würde ich vor allen Dingen auf die Art und Weise beziehen, wie die Bundesregierung damit umgeht, die also sich stark positioniert hin für einen reinen nationalen Finanzmarkt und die europäische Öffnung nicht mitgehen will. Das halte ich für außerordentlich problematisch und ich frage mich, ob das Mandat in der Politik überhaupt vorhanden ist, sich in dieser Form hier in Europa zu positionieren.
Deswegen, wie sehen Sie die Kritik jetzt von Olaf Scholz, der meinte, das sei eben eine unfreundliche Attacke und das sei ohne jede Kooperation und ohne jede Rücksprache eben gelaufen. Können Sie diese Kritik verstehen?
Also ich halte das für anmaßend, überhaupt so über diesen Sachverhalt zu reden, denn das ist keine politische Aktion. Es geht hier nicht um militärische Güter oder andere Infrastruktureinrichtungen. Es geht um eine Bank, noch nicht mal die größte hier in Deutschland, die seit Jahren um ihre Rolle kämpft und der jetzt eine Möglichkeit ins Haus winkt, sage ich mal, Teil eines europäischen Konzerns zu werden, der das Versprechen der Europäischen Bankenunion einlösen hilft.
Dennoch, die Bundesregierung sozusagen will eher die Eigenständigkeit der Commerzbank fördern. Wie hoch sehen Sie also die Wahrscheinlichkeit grundsätzlich einer Übernahme der Commerzbank?
Die sehe ich im Moment bei 50%, nicht mehr, weil die Tatsache, dass die Bundesregierung so eine starke Position einnimmt, natürlich nicht ungehört bleibt. Und sie hat sicherlich die Möglichkeit, jede private Aktivität, wirtschaftliche Aktivität durch ihre Intervention zu zerstören. Ich hoffe aber, dass sie in diesem Fall einmal nicht erfolgreich ist.
Aber der UniCredit würden notfalls auch 50,1% zum Beispiel reichen? Oder wie schätzen Sie das ein?
Ich denke, wenn sie wirklich einen einheitlichen Konzern schmieden will mit einheitlichen Strukturen und so weiter, dann wird sie wohl eine volle Übernahme anstreben. Sie kann aber mit wesentlich weniger Stimmenanteil schon ein beherrschender Mehrheitsaktionär sein, der entsprechend auch in die Geschicke und in die Verläufe dieses Instituts so eingreift, wie es in einer gemeinsamen Institution auch der Fall wäre.
Dankeschön für diese Einschätzung und den Live-Besuch hier in der Börse. Jan-Peter Kranen, Senior Fellow beim Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung.
Und Jan Platte, auch vielen Dank von mir an dieser Stelle. Was macht das alles mit dem Wert, mit dem Aktienwert der Commerzbank heute?
Ja, der Kurs der Commerzbank kann rund 2% zulegen, nachdem es gestern ja allerdings um 6% runtergegangen war.
Und nun sind Finanzwerte ja nicht die einzigen Werte im DAX. Wohin zeigt der Leitindex heute?
Also der wichtige IFO-Geschäftsklima-Index ist ja den vierten Monat in Folge zurückgegangen. Das ist nicht so gut, aber dennoch ist der DAX im Plus. Dem DAX haben heute Vormittag sogar nur wenige Punkte zu einem neuen Allzeithoch gefehlt. Jetzt im Moment kann der DAX zulegen um gut 0,5% auf 18.963 Punkte. Wichtig unter anderem hilft da, dass Chinas Zentralbank das größte Stützungspaket seit der Pandemie beschlossen hat.
Und gestern haben wir noch viel über den Autogipfel von Wirtschaftsminister Robert Habeck gesprochen. Es gab ja noch nicht allzu viele klare Entscheidungen, aber zumindest sowas wie Signale an die deutsche Autoindustrie. Sorgt das auch für Hoffnung bei den deutschen Autobauern?
Also ob der Autogipfel jetzt die Autowerte wirklich anschiebt, ist so ein bisschen die Frage. Vielleicht ein bisschen, aber eher sind es wohl die erhofften Impulse in China für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und den größten Automarkt der Welt, der eben gerade für die deutschen Autobauer auch sehr wichtig ist. Und die Aktien von Mercedes-Benz, BMW oder Volkswagen, die steigen durchschnittlich um 2%.
Und schauen wir nochmal auf ein anderes Unternehmen, Deutsche Post, DHL. Die wollen mit einer Wachstumsstrategie bei ihrem eigentlich etwas schwächelnden Umsatz gegensteuern. Wie kommt das an?
Also DHL setzt sich hohe Ziele, aber dennoch scheint man da Vertrauen zu haben. Das kommt gut an. Die Aktie der Deutschen Post kann rund 1% zulegen. Und wie aus einer neuen Konzernstrategie hier vorgeht, soll eben der Umsatz bis zum Ende dieses Jahrzehnts um die Hälfte wachsen. Deswegen ein deutliches Plus von jetzt sogar fast 1,5%.
Und außerdem hat heute TUI neue Zahlen zu Reisebuchungen vorgelegt. Profitiert denn TUI von der Reiselust oder vielleicht auch von der Pleite eines Konkurrenten?
Also während eben der bisherige Konkurrent FDI in die Pleite geschlittert ist, da hat TUI bei den Pauschalreisen 6% mehr Gäste als ein Jahr zuvor verzeichnet. Die Aktie mit einem Plus von fast 1%. Der Euro steht bei $1.1131. Die deutschen Anleihen, die durchschnittliche Rendite bei 2,16%. Der Goldpreis bei rund $2.631.
Vielen Dank, Anja Plate in Frankfurt. Und wir haben gerade gehört, die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist nicht exzellent. Das gewerkschaftsnahe IMK-Institut traut der Wirtschaft 2024 nur noch eine Stagnation zu. Es bräuchte eine wirtschaftspolitische Zeitenwende mit umfangreichen Investitionen, unter anderem in erneuerbare Energien, in Netze, in Bildung, in Verkehrsinfrastruktur, sagte IMK-Direktor Sebastian Dolin. Und auch das Münchner IFO-Institut hat heute seinen Geschäftsklima-Index vorgelegt und sieht wenig Grund zur Freude. Ralf Schmidberger dazu.
Es sieht düster aus in der deutschen Wirtschaft. Die Industrieunternehmen zeigen sich nochmals pessimistischer als im Vormonat. Sie verzeichnen erneut weniger Aufträge, wie aus dem IFO-Geschäftsklima-Index hervorgeht. Auch die Dienstleister blicken mit Sorge auf die Geschäfte. Das gleiche gilt für den Handel. Zwar haben die Deutschen insgesamt mehr Geld in der Tasche, doch angesichts der unsicheren Lage sparen sie lieber, als das Geld auszugeben. IFO-Präsident Clemens Fuß zieht in der sich seit Monaten eintrübenden Stimmung aber keine klassische Konjunkturkrise, sondern eine Standortkrise.
Der Standort verliert an Wettbewerbsfähigkeit. Viele Unternehmen investieren eben im Ausland, weil die Standortfaktoren in Deutschland zu ungünstig sind. Wir haben die bekannten Probleme. Wir haben sehr hohe Steuern in Deutschland. Wir haben eine immer noch wachsende Bürokratielast. Und wenn wir dagegenhalten wollen, was wir sicherlich auch tun müssen, dann müssen wir entschlossener als bisher diese Probleme angehen.
Die deutsche Wirtschaft kommt aktuell immer stärker unter Druck. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt bereits im Frühjahr zurückgegangen ist, droht nun eine Rezession. Laut Fuß besteht die Gefahr, dass im Gesamtjahr die Wirtschaftsleistung sinken könnte.
Und zu den eben angekündigten oder angesprochenen Standortfaktoren zählen sicher auch die Energiepreise. In der Energiekrise vor 2 Jahren sind diese zum Teil enorm in die Höhe geschossen. Die Lösung der Bundesregierung war damals eine sogenannte Strompreisbremse, also eine Abschöpfung von Übergewinnen, wenn man so will, und das Deckeln von Strompreisen. Jetzt klagen aber einige Stromanbieter, deren Gewinne damals abgeschöpft wurden, vor dem Bundesverfassungsgericht. Dort wird zwar heute keine abschließende Antwort erwartet, sehr wohl aber ein politisch aufgeladener Prozess zu der Frage, ob und wie der Staat in einen Markt in extremen Situationen eingreifen kann. Gigi Deppe.
Die Strompreisbremse fand die Geschäftsführerin von Lichtblick, Tanja Schumann, grundsätzlich gut.
Der Zweck, den die Politik verfolgt hat, die Verbraucher von den hohen Energiepreisen zu entlasten, der war natürlich absolut richtig. Was wir kritisieren, ist der Weg, der dabei eingeschlagen worden ist, weil es waren eben nicht die Wind- und Solarparks und Biomasseparks, die verantwortlich waren für die hohen Energiepreise in 2022, sondern gerade die Gas- und Kohlekraftwerke.
Zusammen mit 21 anderen Erzeugern von erneuerbarer Energie haben sie sich an das Bundesverfassungsgericht gewandt, weil sie nicht einverstanden sind, dass sie zur Finanzierung der Strompreisbremse herangezogen wurden. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine wollte die Bundesregierung Bürgerinnen und Bürger von den stark gestiegenen Energiekosten entlasten. Also deckelte sie ab Ende 2022 bis Ende Juni 2023 den Strompreis für private Verbraucher sowie kleine Unternehmen auf 40 Cent pro Kilowattstunde. Jedenfalls für 80% von der Strommenge, die diese in der Vergangenheit verbraucht hatten. Finanziert wurde die Entlastung unter anderem durch Abgaben der Stromerzeuger, die erneuerbare Energie liefern. Denn sie profitierten von den allgemein hohen Preisen, waren aber nicht auf teure Importe aus Russland angewiesen. Sie erzeugen Strom durch Wind, Sonne oder Biomasse und konnten eben wegen des hohen Preisniveaus Gewinn machen. Diese zusätzliche Abgabe findet die Geschäftsführerin von Lichtblick zusammen mit den anderen Beschwerdeführern ungerecht. Nicht nur, dass sie überhaupt einen Beitrag leisten mussten, sondern insbesondere auch, wie viel sie zahlen mussten.
Es wurden auch nicht Gewinne abgeschöpft, sondern es wurden Einnahmen abgeschöpft, also Umsätze, was so noch nie da gewesen ist. Und die waren zum Teil nicht an echte Einnahmen gekoppelt, die vertraglich vereinbart waren, sondern sogar an Börsenmarktpreise.
Die Abgabe sei auch deswegen zu hoch gewesen, weil der Börsenmarktpreis unnatürlich hoch gestiegen sei.
Und dann hat ja auch die Bundesregierung sehr schnell die Gasspeicher vollgemacht, um für den Winter gewappnet zu sein. Und das war natürlich ein zusätzlicher Preistreiber. Und da Strom auch immer an den Gaspreis gekoppelt ist, war das auch mit eine Ursache für diese rasante Preisrallye, die wir da gesehen haben.
Die Bundesregierung verteidigt dagegen das Konzept der Strompreisbremse. Es sei in Ordnung, dass auch die in die Pflicht genommen worden seien, die von den allgemein hohen Preisen profitiert hätten. Auch deswegen, weil weniger abgeschöpft wurde, als die Preise wieder gesunken seien. Das Bundesverfassungsgericht hört heute in der mündlichen Verhandlung die Argumente von beiden Seiten. Ein Urteil kommt aber erst in einigen Monaten.
Ein Beitrag von Gigi Deppe. Und jetzt zu einem anderen Energieträger, zu Rohöl. Mehr als ein Dutzend Schiffe liefern russisches Rohöl anscheinend trotz Verbots direkt in europäische Häfen. Das zeigt eine Recherche von Report Mainz. Umweltschützer waren vor einem Ölunfall in der Ostsee. Daniel Hoh dazu.
Unterwegs mit Aktivisten von Greenpeace auf der Kadettrinne, eine enge und vielbefahrene Schiffsroute in der Ostsee. Nina Noel sitzt im Schlauchboot und hält eine kleine Boje in der Hand, die mit einem GPS-Peilsender ausgestattet ist. Langsam setzt sie die erste Boje ins Meer, danach folgen weitere.
Wir setzen sie an unterschiedlichen Stellen in der Kadettrinne aus und schauen dann, wie die Strömungsverhältnisse an diesen Stellen sind. Damit simulieren wir quasi, wie sich ein Ölteppich verteilen würde, wenn es an einer dieser Stellen zu einem Unfall gekommen wäre.
Denn laut einer Datenauswertung von Greenpeace kreuzen immer mehr alte und mangelhaft versicherte Öltanker durch die Ostsee. Deren Zahl habe seit Januar 2021 um 70% zugenommen. Sie sind Teil einer sogenannten Schattenflotte, die Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs für seine Ölexporte einsetzt. Teilweise illegal, indem die Schiffe EU-Sanktionen umgehen. Der Bojenversuch von Greenpeace zeigt, dass sich ein potenzieller Ölteppich von der Halbinsel Dars aus nach Fehmarn und sogar bis an die Eckernförder Bucht ausbreiten könnte. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt macht sich deshalb Sorgen um die Sicherheit auf der Ostsee. Viel tun könne er selbst allerdings nicht.
Letztlich ist es eine Aufgabe der Nationalstaaten, darauf Einfluss zu nehmen, was auf der Ostsee in den internationalen Gewässern stattfindet. Ich als Umweltminister bin vor allen Dingen dafür da, eventuelle Ölunfälle zu bekämpfen und Vorsorge zu treffen.
Die EU hatte im Juni zum ersten Mal einzelne Schiffe auf die Sanktionsliste gesetzt. Trotzdem läuft der illegale Export von russischem Rohöl in die EU offenbar weiter. Das zeigt eine Recherche von Report Mainz. Das ARD-Politikmagazin hat seit Juli anhand von Satellitendaten rund 15 Tanker beobachtet, die russisches Rohöl direkt zu europäischen Häfen transportierten. Für den Seerechtsexperten Robert Peetz von der Hochschule Wismar ist das ein klarer Rechtsbruch. Die EU dürfe zudem solche Schiffe sanktionieren, die zwischendurch buchstäblich vom Bildschirm verschwenden.
Jedes Schiff hat ein Informationssystem, das regelmäßig die Position des Schiffes sendet. Wenn das ausgeschaltet wird, dauerhaft oder auch über einen gewissen Zeitraum, ist das natürlich suspekt. Solche Gründe führen eben dann dazu, dass die Schiffe auf die Liste kommen können.
Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, dass in Zukunft weitere Schiffe auf die Sanktionsliste gesetzt werden sollen. Dazu befinde man sich derzeit in enger Abstimmung mit den G7 und den EU-Partnern.
Ein Beitrag von Daniel Ho. In der vergangenen Woche machte eine Meldung die Runde, die Amazon betraf, aber diesmal weniger als Logistikunternehmen und Handelsplattform, sondern eher als Arbeitgeber. Ab Januar heißt es für Amazon-Angestellte wieder ab ins Büro 5 Tage die Woche. Weitere Unternehmen haben ähnliche Pläne und stoßen auf Widerstand in der Belegschaft. Ist das ein Trend weg vom digitalen Arbeiten? Nicht unbedingt. Aber einige digitale Werkzeuge aus der Pandemiezeit scheinen nur eine kurzfristige Notlösung gewesen zu sein. So auch ein Befund aus dem sogenannten Digital Office Index vom Digitalindustrieverband Bitkom, der heute veröffentlicht wurde. Johannes Kuhn mit den Einzelheiten.
Immerhin 15% der deutschen Firmen arbeiten inzwischen komplett papierlos. Bei der letzten repräsentativen Bitkom-Umfrage dieser Art aus dem Jahr 2022 waren es nur 8%. Insgesamt agieren 4 von 10 Unternehmen mindestens überwiegend papierlos. Die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft setzt sich also fort und das an verschiedenen Stellen. 48% der Unternehmen haben inzwischen eine Digitalstrategie, weitere 36% zumindest eine Digitalstrategie für einige Geschäftsbereiche. Wobei sich einmal mehr ein Muster zeige, wie Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder erklärt.
Je größer das Unternehmen ist, das ist aber typisch und sehen wir auch in anderen Digitalisierungsthemen, je größer das Unternehmen ist, umso größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass es sich digital strategisch aufstellt im ganzen Haus.
Corona hatte die Digitalisierung deutlich beschleunigt. Doch inzwischen lassen sich unter den 1100 befragten Unternehmen auch wieder Gegenbewegungen beobachten.
Was wir sehen, ganz interessant, dass Videokonferenzen wieder ein bisschen zurückgehen im Einsatz und so, dass wir sagen, das ist durchaus signifikant. 72% der Unternehmen hatten 2022 Videokonferenzen eingesetzt. Jetzt im Moment sind es nur noch 65%. Man sieht schon, dass es einzelne Unternehmen gibt, für die Videokonferenzen offenkundig eine Notlösung waren.
Weiterhin steigend dagegen ist der Anteil der Firmen, der Mitarbeitenden Arbeit auf dem Smartphone ermöglicht. Die teilweise Rückabwicklung der Corona-Digitalisierung sei in Verwaltungen und Schulen deutlich stärker ausgeprägt als in der Privatwirtschaft, so Rohleder. Der Digitalbranchenlobbyist verweist darauf, dass die Vorteile digitaler Geschäftsprozesse inzwischen fast überall anerkannt seien.
Es geht ganz wesentlich darum, dass man Automatisierungseffekte hat, das sagen 80% der Unternehmen. Und man ist, das sind die beiden vielleicht überraschendsten Effekte, transparenter und stärker compliant, also man entspricht den gesetzlichen Vorgaben dadurch leichter.
Größte Hemmnisse bei der Digitalisierung sind Investitionsbedarf und Fachkräftemangel. Ein Drittel nennt auch Widerstand im eigenen Unternehmen. Bei der sogenannten künstlichen Intelligenz setzen Unternehmen derzeit vor allem auf Chatbots. Auch im Workflow-Management und der Arbeit mit Dokumenten werden automatisierte Lösungen beliebter. Ein Drittel der befragten Firmen gibt an, 2025 die Investitionen in die Digitalisierung aufstocken zu wollen. Und 30% der Unternehmen nutzen noch ein Faxgerät. 2020 waren es allerdings sogar noch gut 50%.
Und am Schluss der Sendung schauen wir noch einmal in die Kommentarspalten der Wirtschaftspresse. Dort geht es unter anderem um die Idee einer neuen Abwrackprämie für Autos.
Die Frankfurter Rundschau warnt davor, die Idee der Abwrackprämie aus dem Jahr 2009 zu reaktivieren. Sie war für den Staat teuer, hat der deutschen Automobilindustrie wenig und dem Klima noch weniger genützt. Zugleich wurde durch die Verschrottung fahrtüchtiger Modelle volkswirtschaftliches Vermögen in Milliardenhöhe vernichtet, der Gebrauchtwagenmarkt ausgetrocknet sowie Werkstätten und Schrotthändler in Mitleidenschaft gezogen. Die höhere Motorisierung neuer Modelle und deren produktionsbedingte Emissionen zehrten den positiven Klimaeffekt auf. Und als nach Auslaufen der Neuwagenabsatz einbrach, war der Jammer groß. Auch für die Wirtschaftswoche war die Bilanz der Abwrackprämie verheerend. Hersteller und Zulieferer freuten sich über eine kurze Verkaufsparty und litten danach jahrelang unter dem Kater. Im Jahr nach dem Kaufrausch brachen die Verkäufe ein und erst 2012 hatte sich der Markt von der staatlichen Intervention erholt. Die Forderung der SPD ist billige Politik, mit der die Genossen bei den Autobelegschaften punkten wollten. Aufkommen für die Kampagne sollen die Steuerzahler. Die Südwestpresse aus Ulm geht auf die neuen Kohlendioxid-Grenzwerte ein, die vom nächsten Jahr an für die Flotten gelten sollen. Bis auf wenige Ausnahmen drohen fast alle Hersteller daran zu scheitern, weshalb sie sich branchenweit auf Strafzahlungen von geschätzten 15 Milliarden Euro einstellen müssen. Ein riesiger wirtschaftlicher Schaden. Es mutet deshalb geradezu grotesk an, wenn nun SPD und Grüne diskutieren, der wichtigen Branche mit Finanzspritzen auf die Sprünge zu helfen, seien es neue Fördermittel oder eine Abwrackprämie. Der Staat würde dann ausgleichen, was er an anderer Stelle beschlossen hat. Schließlich handelt es sich bei den CO2-Vorgaben nicht um ein Naturgesetz. Also entweder hält der Staat die Vorgaben für richtig, dann sollte er auf eine Förderung verzichten. Oder aber er hält sie für unzumutbar, dann müssen die Vorgaben geändert werden. Eine Subvention ist jedenfalls nicht angebracht.
Und das war Wirtschaft am Mittag für heute. Diese Sendung finden Sie auch wie immer in der Deutschlandfunk-App und auf allen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Tschüss.